Schön, dass du da bist, lieber Tim. Lange nicht gesehen.
Lange nicht gesehen. Also wirklich lange nicht gesehen. Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal hier saßen.
Bestimmt 2 Monate oder so, ja.
Mindestens. Das ist verrückt. Ja, umso mehr freut mich das, auch wenn es gerade irgendwie alles ein bisschen, es ist so warm und, oh.
Ja, so 30 Grad draußen oder 35 Grad oder was auch immer, 1000 Grad, ist nicht unbedingt Podcast-Wetter.
Deswegen bin ich auch so spät gekommen. Also normalerweise komme ich immer hier so um, weiß ich nicht, 19:30 oder so, ne? Und jetzt ist es schon nach 21 Uhr. Draußen ist hoffentlich die Hitze so ein bisschen am Abklingen. Wir gießen uns hier gerade 2 angenehme, kalte Tannenzäpfle ein.
Sehr gut. Ich habe tatsächlich vorhin, wo du von Eingießen sprichst, draußen, kurz bevor du gekommen bist, noch die Pflanzen ein wenig gegossen.
Das habe ich heute nicht gemacht.
Und ich hatte nicht den Eindruck, dass es sich irgendwie abgekühlt hatte.
Nee, ich habe gesagt, ich hoffe, es kühlt sich jetzt ein bisschen ab. Ja, insofern schauen wir mal, was der Abend bringt, aber dadurch, dass wir uns lange nicht gesehen haben, zwischendrin schon wieder eine Folge erschienen, bei der ich nicht am Stissel war.
Das stimmt.
Und wir auch rundherum, glaube ich, einige Sachen erlebt und gemacht haben. Die Sommerferien neigen sich dem Ende. Wollen wir uns das heute mal anschauen und anhören, also ihr zumindest.
Genau, was wir so getrieben haben und was passiert ist in der Whisky-Welt.
Oh, da habe ich mich gar nicht informiert.
Ich auch nicht.
Aber es kommt irgendwie gerade viel raus. Also gibt es, glaube ich, schon ein paar Sachen, die ich mitbekommen habe, aber ich habe jetzt extra nicht nochmal geguckt irgendwo.
Nein, aber wir können mit Sicherheit über das ein oder andere noch ein bisschen quatschen.
Auf jeden Fall.
Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver.
Ich bin Tim.
Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über Whisky sprechen.
Damit wir das nicht vergessen. Ja.
Guter Hinweis, Tim.
Das ist ja, irgendwie müssen wir so einen Alarm einbauen. Intro.
So nach einer Stunde muss so ein Intro-Alarm kommen, ohne anzustoßen. Trinkt der Tim.
Oh, ich habe auch schon getrunken.
Ich habe noch nichts getrunken. Ich habe noch nichts getrunken. Cheers. Heute und deswegen stotter ich mir hier einen ab, glaube ich.
Ach, nee, ich habe einfach Durst. Ich hätte mir wahrscheinlich auch ein Wasser herstellen müssen erstmal.
Mm. Aber schmeckt besser als Wasser.
Ja, dadurch, dass ich mit den Öffis unterwegs war.
Ja, warum warst denn du mit den Öffis unterwegs?
Don't drink and drive. Ja, auch nicht mit dem Fahrrad. Insofern, ja.
Sehr gut.
Ist das, glaube ich, die bessere Variante, denn wir wollen heute vielleicht auch 1 oder 2 Whiskys trinken.
Ich sehe, du hast schicke Sachen mitgebracht. Schwere Sachen, große Sachen.
Ja, die eine Flasche ist eine Literflasche, das stimmt. Aber lecker. Wir haben den letztens aufgemacht und waren schwer begeistert. Ein Glengarry oder wie die Fachleute sagen, ein Glengarioch.
Ich bin für Glengarioch.
Und ja, der ist aus den, ich glaube, abgefüllt 2007. Mhm. Also noch gar nicht, also doch schon alt, wenn man jetzt irgendwie schaut, dass wir in 2026 sind. Ja, ne? Also sagen. Schon krass.
Wir sind ja mit dem Podcast auch ein bisschen älter geworden.
Und wenn man dann bedenkt, das ist ein 15-Jähriger aus 2007, als der da schon 15 Jahre gelagert hat, dann ist es auch wieder 90er-Stöffchen. Die Flaschen, die kriegt man aktuell ganz spannenderweise zu kaufen für relativ okayes Geld, 75 Euro.
Das klingt fair.
Bei Whiskey Base. Also wer da Interesse hat, so einen älteren Glengarry, Whiskey Base hat einen eigenen Shop und da gibt's die Flaschen zu kaufen. Ich habe mich da so ein bisschen eingedeckt nochmal, denn ich hatte die Flasche, die ich heute mit habe, ist eine Literflasche, die hatte ich mal bei eBay geschossen, glaube ich, und habe jetzt aber die Flasche irgendwann aufgemacht gehabt und habe letztens so ein bisschen rumgeschaut und auf Whiskey Base in deren eigenem Shop, die haben irgendwie eine andere Internetadresse, irgendwie ist das alles komisch dort, wie diese Accounts zusammenhängen. Man kann nicht mit seinem Whiskey Base Account im Whiskey Base Shop kaufen. Das müssen die, glaube ich, nochmal ein bisschen überarbeiten, dass das alles so ein bisschen ineinander übergeht. Nichtsdestotrotz habe ich da nochmal mir einen Fläschlein in 0,7 Liter bestellt von dem gleichen, weil der so überragend war.
Ich bin verwundert. Bist du nicht gerade wild am Reduzieren deiner Sammlung?
Ja, alles, was Fassstärken sind. Ah, okay. Also alles, was, also nicht, noch nicht mal das, alles, was über 55 Volumenprozenten irgendwo da rumschwebt. Mhm. Und viele Sachen, wo ich sage, dass tut mir leid zum Aufmachen, werde ich eh nicht aufmachen.
Ach so, okay, ja. Mhm.
Also keine Ahnung, wenn ich eine Flasche für mal 100 Euro gekauft habe und da steht jetzt irgendwie ein einen Durchschnittsbasepreis oder Auktionspreis von 600 Euro, dann werde ich die Flasche nicht aufmachen.
Ja, das ist sehr unwahrscheinlich, das stimmt.
Und ich brauche Platz. Und daher dürfen gerade so ein paar Flaschen gehen. Und ich meine, irgendwie mit über 200 Flaschen irgendwo da rumstehen, ist auch Quatsch inzwischen. Und ich habe jetzt ein paar verkauft und bin immer noch über 150. Von daher, alles entspannt.
Es reicht ja, noch lange.
Du weißt ja, wie es ist.
Da mache ich mir keine Sorgen, genau. Da mache ich mir tatsächlich keine Sorgen. Nein, ich dachte sozusagen, du hättest auch Kaufstopp parallel. Deswegen.
Naja, schon. Ich habe jetzt lange auch nichts gekauft. Aber diese eine Flasche fand ich spannend und die durfte in meinen Warenkorb mal hüpfen, ausnahmsweise. Das war in Ordnung, ja. Aber ansonsten weit weniger als sonst tatsächlich. Ich habe sonst irgendwie, keine Ahnung, schon im Monat 4 Flaschen oder so manchmal gekauft. Und jetzt war es in 3 Monaten eine. Mhm. Von daher habe ich gebessert. Ja. Nee, und lass uns doch mal einen Schluck einschenken von dem.
Ja, sehr gerne.
Das wäre doch mal spannend. Große, schwere Flasche. Literflasche ist spannend. Und was wir gesehen haben, als wir den aufgemacht haben, oh, der Korken war komplett hinüber. Den muss ich schon austauschen, das ist schon neuer.
Ja.
Dass Glengarry mal zum gleichen Inhaber gehört hat wie Bowmore. Wusstest du das?
Nö.
Ich wusste es nämlich auch nicht. Da steht nämlich hinten drauf, irgendwo haben wir es gelesen.
Morrison Bowmore oder was steht hinten drauf?
Genau, irgendwo stand Morrison Bowmore drauf. Ich weiß noch nicht wo, oder Morrisons stand irgendwo drauf. Wahrscheinlich auf der Kapsel oben, die wir abgerissen haben, als wir den geöffnet haben. Ja, das fand ich spannend, dass es quasi mal der gleiche Inhaber offensichtlich gewesen ist. Hier steht es nicht mehr drauf, komischerweise. Weiß nicht warum.
Ja, ich meine, da gibt es ja immer mal Zeiten, wo Destillerien verkauft werden, zugekauft werden, irgendwie mein Portfolio verändert. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, die werden rumgeschoben wie Gemüse im Supermarkt. Aber
sie werden rumgeschoben wie Gemüse im Supermarkt. Ja, ist wirklich so, glaube ich, ne? Hin und her und getauscht und so weiter. Und das ist ja auch in Ordnung. Und das zeigt ja auch dieses, weiß ich nicht, du machst halt nicht so eine Brennerei, man macht halt Whisky. Und das ist halt schon in Ordnung, finde ich.
Ja.
Ne, wenn man sich mit allen mehreren identifizieren kann. Ja. Nee, wie gesagt, 2007 abgefüllt, 15 Jahre alt, 43 Volumenprozent aus den Highland, hat schon ein bisschen OBF bekommen in der Zeit von 2007 bis jetzt. Was ganz, ganz lecker ist irgendwie und vor allen Dingen in der Nase Spaß macht. Aber man kann ja noch ein bisschen stehen lassen, glaube ich. Der kann noch ein bisschen atmen.
Ja, alte Sachen sind was Feines.
Ja. Also, ja.
Können. Ich hab,
Kann sein.
Kann sein. Ich habe sie noch nicht aufgemacht, aber ich habe einen Johnny Walker Swing erworben.
Ah ja, in dieser coolen Flasche.
Diese Schiffsschaukelflasche.
Ja, habe ich gesehen mal.
So einen alten.
Und da dachte ich immer, sind die alt oder sind die nur auf alt gemacht?
Nee, es gibt die in alt und es gibt die auch immer noch in neu. Es gibt die relativ selten nur noch, also sind wenige Händler, die das haben, aber es gibt die halt immer noch. Mhm. Ist interessanterweise mit einem Datum irgendwie aus den 80ern oder 70ern, keine Ahnung, ist ungefähr in der Auktion genauso teuer wie jetzt neu.
Okay.
Nämlich so 50, 60 Euro.
Ja.
Kostet der auch jetzt neu im Laden.
Ja.
Eine aktuelle Abfüllung, warum auch immer. Mhm. Aber das Witzige ist halt, wie gesagt, die Flasche, die sozusagen unten rund ist und die quasi im Regal in der Bar mitschaukelt, wenn sich das Schiff bewegt.
Das gab's auch mal von Talisker. Die hatten solche Gläser, die unten rund waren. Das heißt, die konntest du dann einfach hinstellen und wenn die, also das hat glaube ich nur funktioniert, wenn die befüllt waren, weil dann der Schwerpunkt das quasi so runtergedrückt hat irgendwie. Aber die waren unten auch rund und dadurch konnte man die quasi auch auf dem Schiff benutzen. Passt ja auch zu Talisker so ein bisschen.
Ja, das stimmt. Nee, ich hatte mal so ein Video dazu gesehen und da ging's so um diese, ja, dass diese Flasche eigentlich so eine Erinnerung ist an diese alten, großen Dampfer, also diese so Titanic-mäßig, ne? Wie heißt die nochmal? Da gibt es so einen amerikanischen Begriff für, hab's jetzt vergessen, aber diese großen.
Die Klasse?
Die großen 20er, 30er Jahre Dampfer, die da halt über den Atlantik gefahren sind. Mhm. Und daran soll das so erinnern. Fand ich cool, wollte ich haben schon mal immer. Haben schon mal immer.
Geiles Deutsch.
Mhm, sehr gutes Deutsch und deswegen habe ich mir die dann mal bei einer Auktion geschossen.
Sehr gut.
Ja. Deswegen alte Flaschen, finde ich gut.
Du warst im Urlaub.
Ich war im Urlaub,
genau. Ein bisschen neidisch. Wie war's?
Das kann man gar nicht so einfach sagen, aber ich war in Japan und das war ziemlich beeindruckend alles.
Ich glaube, da kriegt man erstmal einen Kulturschock, oder?
Ja und nein, also das ist halt, also Japan ist schon irgendwie andockfähig für einen Europäer. Aber es ist halt alles irgendwie anders. Ich habe zwischendurch so gedacht, es gibt ja so Science-Fiction-Filme, wo es so Parallelwelten gibt, wo alles gleich ist, nur die Dinge sind anders. So eine dunkle Version oder irgendwie was weiß ich, so verschiedene Welten. Die Erde ist die gleiche, aber es ist irgendwie anders. Und so
wie
ist
Pokémon, das. Rote und blaue Edition.
So vielleicht, ja. So ist auf jeden Fall Japan irgendwie. Die Dinge laufen da irgendwie anders. Die haben natürlich auch Bahnhöfe und U-Bahnen und Züge und.
Ja.
Aber das ist da zum Beispiel alles sauber. Und es riecht gut in Bahnhöfen. Und es kommt da, ich weiß nicht so, das ist irgendwie anders. Das ist alles hat einen anderen Spin dort.
Mhm.
Und also öffentlicher Raum wird da sehr wertgeschätzt. Ja, da wird investiert in den öffentlichen Raum, in Schulen, in so Zeug halt. Mhm. Das ist alles klimatisiert in der Öffentlichkeit. Ja, die haben auch im Sommer Höchsttemperaturen 40 Grad. Und da kannst du zum abkühlenden Bahnhof gehen, ne, weil das ist da sehr angenehm. Oder auch in Straßenbahnen sonst was oder so, ne? Da gibt es auch keine fleckigen Sitze oder das da wie hier, wo du immer erstmal guckst, ob da nicht irgendein Penner hingekotzt hat. Ne, das ist da nicht so. Ich weiß nicht. So, ne? Und so zieht sich das durch alles, ne? Du gehst in eine so eine Sake-Bar und also da gibt es immer so kleine, schmale Küche, so ein bisschen was zu essen, alles lecker natürlich und eben halt auch Getränke dazu und dann kann man da nur trinken oder auch trinken und essen und da wird auch viel Bier getrunken, aber Whisky-Highballs sind da quasi wie Bier. Du kriegst einen Bierkrug, der ist voll mit Eis, da hauen die 4cl Scotch oder Jim Beam oder japanischen Whisky rein und gießt das mit Mineralwasser auf. Das wird wie Bier getrunken, aus Krügen, aus Bierkrügen. Sehr funky.
Wie schmeckt es?
Lecker.
Naja, ich meine, die Alkoholmenge ist dasselbe.
Es ist draußen halt heiß, du kommst da rein, kriegst einen knallkalten Krug in die Hand gedrückt und du hast nicht diese Schwere vom Bier, ne? Du hast halt aromatisiertes Sprudelwasser.
Na, ja, das
und. Mit einem leichten Alkoholgehalt.
Wenn du überlegst, was Destillieren ist, fügst du halt einfach rückwärts wieder das Wasser hinzu.
So ungefähr.
Ne? Und hast ja dann im Endeffekt. Wahrscheinlich gibt es bald noch irgendwie so ein kleines Hopfenspray, was man oben drauf machen kann. Dann hat man selbstgemachtes Bier.
Nee, also du machst halt alles anders. Ne? Ja. Du isst andere Sachen, du trinkst andere Sachen. Das ist irgendwie, war alles auch schon andockfähig. Also man kann das schon irgendwie machen, das ist nicht komplett die fremde Welt.
Ja.
Aber es ist schon irritierend, dass das alles einen anderen Drive hat. Das fand ich cool.
Ja.
Das hat mir auch sehr gefallen in den 2,5 Wochen. Und ansonsten, ja, wir waren auf dem Land, wir waren in den Städten, wir waren in Hiroshima, in Kyoto, in Tokio. Tokio ist eine riesen Metropole, das kann man sich gar nicht vorstellen.
Okay.
Also 14 Millionen in der Kernstadt, 40 Millionen in Summe mit der Metropolregion.
Fast wie Leipzig also.
Fast wie Leipzig, genau. In dem Hauptbahnhof, wo du, wenn du durch Tokio gefahren bist, immer irgendwie da mal zum Umsteigen irgendwie da warst, da sind am Tag 3 Millionen Menschen laufen da durch.
Alter.
Ne? Also das ist schon alles gigantomanisch, laut, überall dudelt irgendwas und so. Ne? Also du hast auf der einen Seite in den Bahnen, sind alle ganz ruhig, darfst nicht reden, ist verpönt. Ne? Also in Bussen und Bahnen ist es ganz still, da machen alle so Doomscrolling mit ihren Handys. Aber ansonsten ist das ein Lärmpegel überall, das ist unglaublich.
Mhm.
Das sind so ganz, ganz eigenartige, ist irgendwie anders alles, keine Ahnung. Ja, es war aber auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool. Hat mich beeindruckt und geflasht, die 2,5 Wochen.
2,5 Wochen wart ihr dort?
Genau. Und ich habe unseren Kumpel Thomas getroffen, das war natürlich auch
ich cool. Ich habe Bilder gesehen, das hat mich ja total gefreut.
Genau.
Wie war das? Wo habt ihr euch
getroffen? Also ein Stammtischkollege ist nach Japan ausgewandert, nach Kyoto, arbeitet dort und den hatte ich angeschrieben und der war glücklicherweise, der ist auch viel unterwegs in Japan und nicht immer so vor Ort. Und der war an einem Tag, wo wir waren 3 Tage in Kyoto und an einem Tag davon war er zufällig da. Und dann haben wir uns abends in einer Whisky-Bar getroffen.
Natürlich.
Natürlich. Und das war ziemlich nett. Er sagt, er hat es seit Wochen, dass er mit den ersten mit normalen Menschen mal wieder redet, so, also nicht nur arbeitsbezogen unterwegs ist oder mit Family oder sowas, ne? Sondern dass er halt so privat mal über Whisky rumlabert.
Ja.
Ja, und da waren wir in einer Bar, die er ausgesucht hatte, voll mit altem Zeug. Also eine riesen, auch irgendwie 1000, 2000 Flaschen irgendwie offen und.
Krass.
Das war cool. Und wir haben aber Japaner getrunken, 3 Stück.
Wie ist die japanische Whisky-Kultur? So in so einer Bar, wie ist das? Ich sehe das manchmal irgendwie bei Instagram, dass es übelst zelebriert wird. Und
ja, ich war in 2 Bars und die Barkeeper sind halt immer feiner Zwirn, viel Holz, viel Ledersessel und so. Das ist schon alles sehr gediegen. Das ist nicht modern.
Was sitzen da für Menschen rum?
Also in der Whisky-Bar habe ich mich gefragt, wie die überleben, weil es war ein Freitagabend und da saß kaum jemand rum. Da saß ein Typ und hat an so einem Longdrink genuckelt. Während Thomas und ich da auch, wir haben 3 Drams gehabt. Da war nichts los sonst. Wir sind ein paar Leute gekommen, als wir gegangen sind. An dem letzten Abend waren wir noch in der Bar, bei uns um die Ecke vom Hotel in Tokio dann allerdings. Das war interessant, da waren mehr Frauen als Männer in der Bar, als Gäste. Mhm. Gemischtes Alter, würde ich sagen, ne? So von jung bis mittelalt. Aber da waren, würde ich sagen, 80% Frauen.
Okay.
Und auch, wie gesagt, gediegen. Und so gediegen ist man dann da. Du sitzt dann da natürlich ein bisschen steifer in den Sesseln und weil es ist da alles so auf schick und die bringen dir ein heißes Tuch um deine Hände und dein Gesicht und so und sowas halt. Ne?
Zur Entspannung oder?
Ja, zum Erfrischen und
Weiß nicht, ob das was für mich wäre.
Ist cool. Also ich muss das nicht jeden Tag haben. Mhm. Ne? Aber wenn du dann mal da bist und dann genießt du das so, ist das schon nice.
Ich hätte mir wahrscheinlich mit dem Tuch die Nase geputzt.
Nee, ja, es ist eigentlich für die Hände, aber ich finde das auch angenehm, einfach mal sich damit, wenn das draußen 35 Grad sind, dann einmal das durchs Gesicht zu wischen, bevor man sich die Hände damit sauber macht.
Ja.
Ja, nee, das war sozusagen das Whisky-Thema, was ich da hatte, war eben diese beiden Barbesuche. Ansonsten habe ich mich mit Whisky da nicht beschäftigt. Außer, wie gesagt, in den Highballs natürlich. Aber das war jetzt cool. War ja eher ein Erfrischungsgetränk.
Hier müssen wir probieren auf jeden Fall so ein Highball mal. Also mit Sprudelwasser oder mit stillem Wasser?
Sprudelwasser.
Sprudel, ne? Dachte ich auch
jetzt. Genau.
Also Soda.
Whisky Soda.
Whisky Soda.
Ja. Zitrone rein, also ein Scheibchen, fertig.
Ah, mit Zitrone?
Einfach nur eine dünne Scheibe Zitrone rein. Ich denke, weiß gar nicht, ob das irgendeinen Impact hatte.
Ins Wasser, aber nicht in den Drink dann. Oder auch in den Drink.
Nee, auch in den Drink.
Das hat natürlich.
Naja, es geht. Geht. Ist auf jeden Fall ein nettes Erfrischungsgetränk.
Und was für Whisky?
Das war unterschiedlich. Ja, Japanese Highball ist dann mit japanischem Whisky. Irgendwelche Blends. Aus Japan, Billigblends. Ich habe einen mit Jim Beam mal getrunken. Da gab es nur Jim Beam. Kannst auch mit Scotch, was auch immer, was die da halt haben. Irgendwelche günstigen Whiskys nehmen die.
Okay. Spannend.
Ja, fand ich auch. Habe ich 3 oder so mal probiert. Also in drei verschiedenen Läden habe ich einen probiert aus Interesse. So. Wie das halt so ist.
Sehr, sehr cool. Ich habe in der Zeit, in der du unterwegs warst, glaube ich, da warst du schon unterwegs, an einem spannenden Tasting teilgenommen. Und zwar haben die lieben Leute von Kirsch uns gefragt gehabt, ob wir Lust haben, an einem Tormor-Tasting mal wieder. Es gab ja schon mal eins, wo wir so ein bisschen geschaut haben, wie die unterschiedlichen Fässer sind, die gerade, als sie die Brennerei übernommen haben, was die für Auswirkungen haben und so weiter, wie ihre ältere, jüngere, First Fill, bla bla bla. Und die haben jetzt ihre ersten 3 neuen Standardabfüllungen quasi auf den Markt gebracht. Und da gab es ein Tasting mit Sukinder Sink vom ehemals Whisky Exchange, jetzt ja Elixier Distillers. War ja so ein Ding, glaube ich, dass, wenn ich mich recht erinnere, war es so, dass die Sink-Brüder The Whisky Exchange an Pernod Ricard verkauft haben, hatten dann den Wunsch, eine Brennerei in der Speyside zu haben, weil sie hätten sich natürlich zur Ruhe setzen können, der in dem Tasting erzählt. Und ich meine, er hat auch gesagt, die hatten genug Kohle bekommen für The Whisky Exchange. Sie sind aber halt Nerds und wollen halt Whisky produzieren. Also diesen Schritt vom Handel zum Produzieren und dann haben die halt Pernod Ricard gefragt, ob er eine Brennerei die verkauft. Und dann konnten die Tomor kaufen. Und das war spannend, so, ne, also diese Motivation dahinter irgendwie so ein bisschen zu erfahren, hat er so ein bisschen einblicken lassen. Und die haben ja auch noch eine Brennerei auf Eila, die gerade gebaut wird. Da wird es zukünftig noch so ein paar Sachen geben. Das Tasting an sich mit den drei Tomor-Abfüllungen, es gibt quasi ein NAS, Tomor Timeless, 12-Jährigen und einen 16-Jährigen. Die drei, das hat dann wieder der Oliver Chilton gemacht von Elixir Distillers. Und hat uns da so ein bisschen durchgeführt. Es ging gar nicht so lange, ich glaube, nach einer Stunde war das alles wieder durch. Aber es war spannend, einfach mal die drei zu probieren. Das Witzige ist, ne, dieser, ich glaube, 39 Euro NAS-Whisky, Timeless, hat mir am besten gefallen tatsächlich.
Das glaube ich sofort. Das ist nämlich der einzige Bourbonfass-Whisky, ne?
Genau. Der kommt aus dem Bourbonfass, hat, ich weiß gar nicht, ob der auch, und wenn aber einen sehr, sehr geringen Anteil an Firstville oder Virgin Oak Fässer hat, die anderen, die sind mir, zumindestens der 12-Jährige ist mir zu Fass aufgeladen, aufgrund der vielen, vielen jungen Fässer, die da verwendet wurden, also wirklich voll süß, voll intensives Aroma, also wer das mag, ist da voll an der richtigen Adresse, auch, ich glaube, 50 Euro für einen 12-Jährigen, 46 Volumenprozent, bla bla blub blub, der 16-Jährige hingegen ist funky. Der ist ganz geil, weil der hat Oloroso-Sherry-Fässer mit drin. Ist aber, also mit drin ist quasi tatsächlich sowohl Bourbon als auch die Oloroso-Fässer. 16 Jahre gereift. Und der wirkt alt, witzigerweise.
Ja, cool.
Und zwar nicht alt vom Alter her, sondern alt von der Machart her, weil der geht so ein bisschen in diese, weiß nicht, eher so 80, Anfang 80er, Ende 80er Jahre, irgendwas dazwischen, so 80er Jahre Whisky ist. Und das war ziemlich cool. Der hat mir gut gefallen, weil der auch nicht einfach war. Also der war so ein bisschen herausfordernd, muss ich schon sagen, der 16-Jährige. Und deswegen, also für mich tatsächlich Timeless, dieser NAS Whisky Bombe, absolut tipptopp Preis-Leistungs-Verhältnis, hat mich da echt geflasht. Und Platz 2 tatsächlich 16-Jährige, Platz 3 dann die Nummer 12.
Ja. Wir hatten ja dieses Blueprint-Dings probiert, die drei.
Genau.
Das
genau.
War ja Bourbon, Cream Sherry und Richard, ja. Glaube ich.
Ja.
Die drei Fässer waren das.
Ja.
Und da hat uns das Bourbon-Cask eindeutig am besten geschmeckt. Das weiß ich noch.
Es ist wirklich so, ja.
Selbst das Sherry-Fass war nicht so doll.
Ja. Deswegen, das steht der Brennerei gut. Und es gab ja dann diese diese Abfüllungen, wie sind die? Wo die ersten rauskamen, du hast es gerade gesagt?
Blueprints,
genau. Und da gab es ja den 16-Jährigen aus dem Bourbonfass, den hatte ich mir damals gekauft. Das fand ich nämlich spannend, weil aufgrund dessen, dass wir da dem Tasting teilgenommen hatten, war das wirklich, wirklich sehr lecker. Nee, das steht der Brennerei sehr gut. Ich habe gerade nochmal geschaut, ich habe etwas vergessen, der 16-Jährige, der hat nicht nur Oloroso-Sherry-Finish, sondern auch Cream-Sherry mitgesehen. Also es sind quasi dann drei Fassarten, die da zum Einsatz kamen. Und der Oliver Chilton meinte auch, viel, was rumliegt bei denen, ist tatsächlich eigentlich für die Blendindustrie gedacht worden. Und es ist auch tatsächlich so, dass nur ein ganz kleiner Anteil dessen, was die produzieren, also Tormor ist eine relativ viel Output, ich glaube, er hat irgendwas von 9 Millionen Litern oder so gesagt, da geht halt super wenig einfach als Single Malt über den Tisch. Also es ist ein winziger Bruchteil, den die jetzt quasi wieder als Single Malt produzieren und dann auch in die Warehouses legen. Alles, was, oder ganz viel, was aktuell in den Warehouses liegt, ist eigentlich für Blends gedacht. Da ist jetzt nicht so viel tatsächlich, was von der Produktion her eben für die Single Malts gedacht war. Und das ist spannend, weil die gucken jetzt halt eben trotzdem so, was da genommen werden kann und schauen, was man da eben abfüllen kann und suchen sich jetzt so ein bisschen die Rosinen raus. Und es wird trotzdem aber der Großteil von Tomor weiter an die Blends gehen, also an die Blendindustrie. Damit also höchstwahrscheinlich sowas wie Shivers und so weiter und so fort. Ja, Shivers Regal ist ja, glaube ich, in Pernod Ricard Hand, ist schon immer Tomor drin, weiß nicht wo noch. Olli meinte, dass dazu noch gehört der Black Bottle.
Okay.
Eigentlich an Eila. Black Bottle hat, glaube ich, viel Islay Whisky mit drin gehabt.
Okay.
Wenn ich mich recht entsinne. Aber Bunna Heaven, glaube ich, tatsächlich. Also nicht
rauchig. Es ist nicht peated, genau, es ist nicht rauchig.
Ja, stimmt, es war. Aber auf jeden Fall meinte er schaut immer nach alten Black Bottles, die er nehmen kann, weil da Tormo mit dabei ist. Und dann gibt es noch irgend so einen anderen, wo viel Ben Nevis drin ist. Mhm. Auch so einen alten Blend. Fällt mir der Name gerade nicht ein. Habe ich zwar eine Flasche zu Hause, ich weiß aber nicht mehr, wie er heißt. Es ist nicht Aschers, irgendwas anderes. Kann man auf jeden Fall mal schauen. Mhm. Ja. Also wie gesagt, der wird noch viel weiterhin wieder in die Blendindustrie gehen, aber diese drei Standardabfüllungen, das ist ja schon mal irgendwie ein Schritt. Ich glaube, früher gab es immer nur einen 16-Jährigen und einen 10-Jährigen.
14-Jährigen. Es gab einen 14. 14
auch,
stimmt. 14er und 16er.
10 gab es auch ganz früher, glaube ich. Wir hatten mal in Corona-Zeiten so eine Flasche aufgemacht mit so einem verrückten, aus, ja. Das war ein 10-Jähriger, weiß ich noch. Stimmt, dann gab es 14 und 16 Jahre, ne? Die kriegt man sogar manchmal noch, witzigerweise.
Ich habe die lange nicht gesehen, aber kann schon sein, dass in manchen Shops das noch irgendwo rumsteht.
Da dümpelten mal noch welche rum, ist vielleicht irgendwann mal noch rausgehauen. Ja, und deswegen, Tasting war ganz spannend, hat Spaß gemacht. Wie gesagt, ging jetzt nicht so lange. Überraschung war halt eben dieser Timeless, der wirklich, wirklich gut war. Also ist mir auch scheißegal, ob dein Alter draufsteht oder nicht, der hat geschmeckt.
Ja, klar.
Das war geil. Tipptopp.
Ja, ich war auch beim Tasting vom Brühler Whiskyhaus.
Ach ja, Alter, once in a lifetime.
Once in a lifetime, 20. Juni war das. Juno. Das
ist ewig her. Das
ist ewig her, genau. Und zwar hat der Marco Bonn sich einen Dremtaker-Koffer von Gordon McPhail gekauft. Mit den Book of Kells-Abfüllungen.
Ganz kurze Nachfrage. Ist das dieser Koffer, den sich auch, wie heißt der Typ, dieser Rum-Typ gekauft hat, wo es ein YouTube-Video mit André Habrecht gibt?
Also ich weiß nicht, ob es genau der Koffer ist, aber ich glaube, es ist genau der
Koffer.
Aber
es gab ja nur so einen Koffer.
Nee, es gibt zwei verschiedene Koffer.
Ah, okay. Aber also wahrscheinlich war das.
Mit verschiedenen Abfüllungen drin. Es kann sein, dass das genau der gleiche ist.
Ja.
Und da der bei Marco Bonn gibt es immer 8 Whiskys zum Tasting. Und deswegen hat er noch 2 alte Gordon McPhail-Buddeln dazugepackt. Weil er sagt, wir machen immer 8.
8 ist schon sportlich, muss ich sagen. Da, also, wenn du 8 solche alten Drams dir reinpfeifst, dann musst du schon gut auswählen, was wann wo wie kommt, weil die sind ja meistens so extrem Holz aufgeladen. Ich hätte, glaube ich, nach dem, also 6 ist da, glaube ich, schon gut eigentlich. Aber ja, verstehe schon, wenn die immer 8 machen und dann noch 2 draufpacken. Sigi,
ne? Die machen immer 8 und das Ganze wurde kuratiert vom Dirk von der Molskanzlei. Ah. Er hat den Abend auch moderiert und der hat auch die Flaschen sortiert. Der kannte, ich glaube, 5 von den 8 schon, wusste, was da auf uns zukommt.
Heilige Scheiße.
Und das war ziemlich, ziemlich gut. Und das war, du hast halt quasi die ersten 4 gehabt, dann war so eine halbe Stunde Pause und dann hast du die zweiten 4 gehabt.
Oh, Strathfinder, 40 Jahre, 1977.
Mein Geburtsjahr, genau.
Das damit war
der Opener, genau. Eine Abfüllung.
Und das war der jüngste.
Shit. Yeah, Alter, wirklich Alter. So dieser Koffer mit den 6 Flaschen, der kostet über 20.000.
Was waren da für Leute dort?
Die so, ja, Whisky-Verrückte halt. Also 2, 3 kantig von irgendwelchen anderen Veranstaltungen. Vielleicht auch der ein oder andere Geschäftsmann, der aus München eingeflogen ist, um mal so einen Koffer zu probieren. Aber die meisten waren halt so normale Whisky-Verrückte. Lass uns zwischendurch mal anstoßen zum Wohl.
Wenn wir jetzt darüber sprechen, dann sollten wir auch was Gutes uns genehmigen. Zwar nicht ganz so alt, aber na komm.
Ich kann ja mal ein bisschen rumprahlen. Mhm. Strathyla, 1977, 40 Jahre, haben wir schon gesagt. Hier steht Refill American Hogshead. Das war auch ein eher hellerer Kandidat. Strathyla, 52 Jahre. Refill Sherry Hogshead. Von 71, Longmorn 66, also 1966, 44 Jahre, wie viel Sherry Hogshead? Longmorn 55 Jahre von 1966. First Fill Sherry Butt. Das waren die ersten vier. Dann Glenlivet von 54.
Boah, krass.
Mit 68 Jahren auf der Uhr. Der war übrigens sehr, sehr leicht und fruchtig.
Was?
Komisch. Cool. Refill Sherry Butt, aber es war sehr hell.
Mhm.
Dann Linkwood von 67 mit 54 Jahren. Der war, würde ich sagen, kurz vor drüber.
Mhm.
Das war eine saudunkle Suppe. War auch der, hat mir am wenigsten gefallen, war, Textur war nicht so schön und so. Ein Glenrothes von 69 mit 52
schwierig.
Jahren, der war gut.
Ja.
Und zum Schluss super intensiver Knaller, nochmal ein Mortlach 50 Jahre von 1969. Aus dem First Fill Sherry Butt.
Machen wir dann nächstes Jahr eigentlich zu deinem Geburtstag einen 50-jährigen Kleinlisch auf aus 1977?
Haben wir einen 50-jährigen Kleinlisch von 1977?
Den musst du ja besorgen bis dahin.
Ach so. Ich habe auf jeden Fall 1977 Flaschen, die ich aufmachen möchte im nächsten Jahr.
Ja, machst du das?
Ja. Ich habe einen 77er Cognac, ich habe einen 77er Armagnac und ich habe einen 77er, die Rote Zora aus dem Whiskyhaus. Glenfarclas soll das sein.
Mhm.
Ja. Die würde ich alle drei aufmachen nächstes Jahr. Aber ja, das war auf jeden Fall ein krasses Line-up.
Das klingt fantastisch.
Und das ging vielleicht so 2 Stunden.
Oh, aber schnell.
Ja, vielleicht 2,5, ich weiß nicht genau. Also ohne Pause. Hui, jetzt, ne?
Ja.
So eine Stunde für, eine Viertelstunde pro Dram war ungefähr hin. An dem Tag war irgendwie noch Fußball, Deutschland gespielt. Und da sind auch einige, sind dann direkt zum Fußball gegangen danach. Aber das Geile ist beim Brühler Whiskyhaus, also erstmal klimatisiert.
Mhm.
Ne? Super angenehm da drin.
Das war auch direkt im Laden.
Die haben
richtig geile Tasting-Sachen
dort. Die haben einen super geilen großen Verkostungsraum.
Ja, das habe ich mal gesehen.
Dann hat er quasi den Laden aufgelassen für die Teilnehmer von dem Tasting und du konntest da noch bis Mitternacht haben wir da rumgeeiert.
Mitternachts-Shopping im Brühler Whiskyhaus.
Ja, nicht nur das. Der hat ja da auch 250 offene Flaschen stehen. Der hat bestimmt 30, 40 Craft-Biere kalt zum Verkauf.
Cool.
Das heißt, statt die Biere zu kaufen und mit nach Hause zu nehmen, habe ich mir einfach Bierchen abends noch aufgemacht. Dann,
ja.
Ne? Hast du da noch ein paar Bier getrunken, gequatscht mit den Leuten, die da noch rumgehangen haben. Das war sehr nett. Ne, also es ging relativ früh los, ich glaube 18 Uhr.
Ah, dann ist es natürlich cool, weil dann bist du auch schnell wieder raus.
War um 9 Uhr. Um 9 ja. War so eigentlich Schicht und dann hast du da aber noch bis 0 Uhr abgehangen.
Oh,
okay. Nullo kam dann nur mal der Marco und sagte, Leute, hier, so langsam wollen wir hier mal die Schotten dicht machen.
Kein Bock mehr, du bist durch.
Ja, dann bin ich halt zum Hotel rüber geschlappt und dann.
Cool.
Ja.
Und du bist extra deswegen hingefahren?
Ja, genau.
Das ist natürlich krass. Oh, ich habe gerade ein bisschen Bauchschmerzen damit.
Womit?
Na, ich finde halt irgendwie eine Viertelstunde für so ein Ding ist schon ein bisschen wenig. Also in 2 Stunden so ein Tasting durchzuprügeln?
Also man hätte sich auch mehr Zeit lassen können, man hätte was auch immer, ne? Also ich glaube, das ist halt da so organisiert gewesen und das war auch gut. Hat gepasst.
Okay. Na gut, dann ist
das. Nee, also das war, gab jetzt auch keinen. Natürlich ist das so, dass du keine Chance hast überhaupt bei so einem Tasting, ob das nun, selbst wenn du da 4 Stunden sitzt, du kannst natürlich nicht so ein Ding so einatmen, wie du das tun würdest, wenn du jetzt zu Hause wärst und hättest einen davon offen.
Nee, darum geht's nicht.
Das heißt, du bist da halt dann doch etwas fixer unterwegs. Ich glaube, das ist, der Dirk hat sehr viel erzählt.
Viertelstunde ist aber dann, ja, es ist schon, ja, geht bestimmt auch.
Ja,
du musst ja nicht alles auf einmal trinken.
Oder? Nee, genau, du musst doch nicht alles auf einmal trinken. Du hast ja 2 CL.
Ja, vielleicht bin ich da gerade auch noch doof.
Nee, ich fand das war überhaupt nicht stressig.
Gut.
Es waren Leute da, die haben halt, die haben sich die Hälfte noch abgefüllt in Fläschchen. Da waren Leute, die haben, einer hat das alles abgefüllt, der saß da nur und hat zugeguckt. Die meisten waren relativ schnell durch, haben sich nichts drin gelassen. Ich habe in der Regel noch ein Drittel im Gläschen drin gelassen, um dann nochmal quer zu verriechen und sowas und nochmal nachzuverkosten.
Ja, verstehe.
Aber das hat jeder ein bisschen anders gemacht, aber. Nee, ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass ich da irgendwie im Stress war. Ich fand's cool, das habe ich ja auch noch nicht so gesehen, wie der Dirk von der Mollkanzlei da durch so einen Abend führt. Das hat er echt gut gemacht. Mhm. Viele Storys aus der Vergangenheit, zu den Distillerien. Also der ist auch ein cooler Erzähler so und der hat das echt schick gemacht. Und es war ja auch vom Line-Up her, du hast ja dann diese beiden The Styler, du hast die beiden Longmonts, du hast auch immer so Vergleiche gehabt.
Ja,
und
cool.
Die Jahre und sowas, ne? Und was da passiert ist in der Zeit. Und das war echt cool. Hat gefetzt.
Das glaube ich, das klingt sehr, sehr spannend. Costa Quanta?
666.
666 Euro? Plus Hotel, plus Anreise.
Plus, plus, klar.
Junge. 666 Euro? Und es waren aber 10 CL-Drams.
Nee, nee. Aber das ist...
Also ja, ja, klar. Ja, sicher.
Und das ist mehr oder weniger durchgeschoben für die 8 Drams. Ne? Also du musst überlegen, der Koffer kostet 22.000 im Verkauf.
Ja, der hat aber nicht...
Der hat die nicht bezahlt. Ich sage nur, was der im Verkauf kostet.
Ja.
Kannst es durchrechnen, das ist auf jeden Fall... Da hat er sich jetzt nicht dran fett gemacht.
Nee, nee. Hat aber die Flaschen rausgehauen. Und die sind zum Öffnen da, ist doch geil.
In UK wurde das Tasting auch angeboten mit den 6 Flaschen. Und das kostete 1.500 Pfund. In der Bar in London.
Hast du einen Schnapper gemacht?
Habe ich auch gedacht in dem Moment.
Man kann sich immer schön reden.
Man muss sich das schön reden.
Ja, krass. Ja, aber cool.
Ja. Also irgendwie ein 80er pro Dram. Du kannst es runterbringen.
Ja, na, ich meine, das sind halt auch einfach mal fucking alte Sachen.
Es sind fucking alte Sachen. Es ist, wie gesagt, toller Tastingraum. Es war viel drumherum.
Ne? Hattest du am nächsten Tag ein Holzmaul?
Nein.
Ich habe das nach so alten Whiskys, also zum Beispiel auch bei Jens Fahr, ne, da gibt es ja auch ältere Jahrgänge immer. Ich habe danach immer, trotz Zähneputzen, am nächsten Tag ein Holzmaul. Ich schmecke dann richtig wie Sägespäne gefühlt.
Also ich habe extrem schlecht geschlafen, weil das war ja zu dieser super Hitzewelle. Mhm. Und ich habe extra ein Hotel, gebucht, wo stand klimatisiert. Als ich im Hotel dann angekommen bin und eingecheckt bin, habe ich gesehen, da stand ein Ventilator in der Ecke.
Ist auch klimatisiert.
Ja, offensichtlich. Und da hatte den ganzen Tag die Sonne drauf geballert auf die Seite und so, das war eine Katastrophe.
Das muss man sich mal reinziehen, ne? Also ich war jetzt in Dänemark und Norwegen, da steht das gar nicht zur Debatte. Da ist halt einfach jedes scheiß Hotel klimatisiert und die sind halt nicht von der Sonne geküsst.
Ja, nee, ist ja, nee, völlig richtig. Es ist auf jeden Fall so, dass es war sehr heiß, es war sehr schwül und irgendwie, keine Ahnung, 40 Grad oder 35 Grad und schwül, es war so feuchtschwül, super unangenehm. Ich habe kaum gepennt, bin immer wieder wach gewesen und ich glaube, habe um 6 das Hotel verlassen und bin ins Auto gestiegen und nach Hause gefahren. Ja. Morgens. Weil ich auch nicht mehr pennen konnte. Lag da vor mich hin schwitzend auf dem Bett rum und war dann froh, als ich in meiner klimatisierten Karre saß. Und da hatte keine Ahnung, ich bin zur nächsten Tanke, habe mir einen Kaffee geholt und bin dann weitergefahren.
Es gab auch noch gar kein Frühstück da
zu der Zeit. Nee, zu der Zeit noch nicht, nee. Habe ich aber geskippt, ich dachte, scheiß drauf. Also bis um 7 nochmal warten, eine Stunde wegen Filterkaffee und ein paar Brötchen, da hatte ich auch keinen Bock.
Oh Mann, das tut mir leid.
Ja, nee, du. Ach, du alles.
Armer Mann.
Armer Kerl, ja. Nee, also ich wollte nur sagen, warum hatte ich kein Holzmaul? Ich habe keine Ahnung, vielleicht hatte ich eins, ich weiß es nicht.
Nee, ich habe das immer nur in Erinnerung, dass man, wenn man so diese ganzen alten, das ist ja das Witzige, dass wenn die Whiskys so lange lagern, dass ja die Essenz dessen, was du hast, ist ja wirklich einfach Holz. Das zersetzt sich ja in seine eigenen einzelnen Bestandteile irgendwie so. Und du hast ja im Endeffekt ganz viel Holz im Getränk, was ja aber trotzdem hochkomplex ist vom Aromatik her und so weiter. Und am nächsten Tag hatte ich ganz oft so dieses, krass, schmeckt so, als hättest du ein Stück Holz gekaut. Aber erst am nächsten Tag, an dem Abend noch nicht.
Ja, nee, keine Ahnung, weiß ich nicht. Nee, hatte ich nicht so in dem Sinne. Aber wie gesagt, die Umstände waren schon etwas widrig. Mhm. Wie gesagt, im Whiskyhaus kriegst du davon nichts mit. Schön kalt, schön kühl.
Geil.
Ne, da war es super chillig. Das war sehr nett und kommst du raus, boom. Ne?
Ja.
Ja, und nachts auf dem Nachhauseweg ging es eigentlich auch noch zum Hotel. Wir waren so irgendwie, keine Ahnung, 5 bis 10 Fußminuten. Das war jetzt nicht so weit. Da ging es auch, weil es war ja nach 0 Uhr, da war es auch ein bisschen kühl.
Kam's ein bisschen runter, ne?
Ja, dann kommst du aufs Zimmer, ist nochmal 10 Grad wärmer, dann denkst du auch irgendwie, scheiße, was ist hier los?
Ich schlaf draußen. Nimmst du mal Matratze, fax aus, aus dem Fenster raus.
Das war super. Also spannend, mal im Brüder Whiskyhaus zu sein, kann man natürlich auch als Laden sehr empfehlen. Und das Tasting war auch fantastisch. Also von daher hat sich der Ritt gelohnt.
Die haben mir heute eine Mail geschickt. Ich habe im März oder April 2025
ja.
dort eine Bestellung getätigt. Mir Legic 17 Jahre, Gordon McPhail bestellt, Sherryfass. Hab die das halt erstmal irgendwie hinstellen lassen, hab gesagt, bestellst bestimmt eh irgendwann nochmal was. Und ich guck da relativ regelmäßig mal rein im Whiskyhaus, weiß ich nicht, alle 2 Wochen oder so und schaue, ob die irgendwie was Geiles haben. Die hatten nie irgendwas, was mich jetzt zu einer Bestellung bewogen hätte. Hat mir jetzt nichts irgendwie so gecatcht, was ich hätte dort irgendwie bestellen sollen. Und so kam es, dass aus dieser Bestellung aus 2025, März oder April, diese Flasche jetzt immer noch dort liegt, in meinem, wie nennt man das dort, Regal? Parkplatz. Und jetzt haben sie mir eine Mail geschrieben, ich soll doch bitte jetzt mal entweder noch was bestellen und oder die Flasche zu mir nach Hause berufen. Ja, ich meine, es war, glaube ich, eine 100, weiß ich nicht, 50, 160 Euro Flasche.
Da ist der Versand eh
kostenlos. Und da ist der Versand eh kostenlos. Da habe ich jetzt eine Mail hingeschrieben, ja, schickt mir das Ding bitte zu. Kommt jetzt nichts. Ich habe heute nochmal geguckt, ob irgendwas. Habe dann kurz überlegt, ob ich mir den Tomo Timeless bestelle. Und dann kam mir aber wieder in den Sinn, nein, ich kaufe gerade keinen Whisky. Und habe es dann nicht getan. Habe einfach eine Mail geschrieben, ja, sorry, löst den Parkplatz auf, schickt mir die Flasche zu, ist alles gut. Ja, dann habe ich kurz gezuckt. aber apropos, was sagst du zum Glengarry?
Sehr lecker.
Ja, das oder?
Ist dieses typische alte Flaschen, wo die Aromen so schön verwoben sind.
Ich finde das total verrückt. Der hat so eine, also in der Nase, finde ich, kriegst du schon Aromen raus. Das ist halt so super Honig. Honig. Das ist wie Honigbrot, finde ich, riecht das. Finde ich sehr, sehr angenehm. Und es ist easy drinking, aber trotzdem komplex, ne?
Ja, der hat aber auch dieses, diese Holzwürze, die schon so ganz zahn an Rauch erinnert. Mhm.
Ja, ich glaube, das ist bei Glengarry oft so, dass du so ein ganz leichtes Ding hast, was in Richtung leicht räuchlich, geräuchert geht.
Eine tolle Würze hat der auf jeden Fall zu dem Honig.
Ja, hat mich tatsächlich auch sehr, sehr positiv überrascht. Der Gerät. War mal kurz geschockt, als wir das Ding aufgezogen haben. Ich habe den Korken nicht gerissen. Ich habe ganz leicht gedreht, also wirklich so mit Gefühl, ne? Und es hat wirklich nur so mal gebrochen. Saß man natürlich da. Und das Geile war, ich habe ihn so schräg mit dem, also ich habe so ein Kellnermesser, da gibt es einen bestimmten Namen für, fällt mir gerade nicht ein, reingedreht und habe ihn ganz leicht dann so schräg nach oben rausgezogen und er kam halt wirklich wie eine Eins zum Glück raus und dann gleich den Korken ausgetauscht. Hatte zum Glück noch einen, der relativ straff gepasst hat. Das ist das Risiko bei solchen Flaschen dann immer mal, egal wo man sie herbekommt oder bestellt oder was auch immer, dass diese Korken Kacke sind. Und dir dann tatsächlich zerbröseln. Du hast so ein geiles Werkzeug, ne? So ein Weinwerkzeug, wo man dann an die Seiten erstmal rundherum fahren kann und dann langsam den Korken mit rauszieht.
Hilft dir aber nur, wenn nicht zu viel, wenn der Abriss nicht zu tief ist.
Ja, aber man kann das ja zum Beispiel, also bei Weinflaschen, ich habe dir heute ja eine Flasche Wein mitgebracht, da musst du das auch so machen, weil der Kork hat sich da quasi mit der Flasche verbunden. Du musst erstmal den Rand lösen und dann.
Der klebt so fest.
Kannst du den ja so.
Ja, aber das meine ich, ne? Du drehst ja oben an dem Deckel und dann reißt irgendwie der Korken. Mhm. Und wenn der jetzt in Deckelnähe, also ganz oben
dann
reißt,
ist cool.
Dann ist gut, weil dann kannst du die Seiten freimachen, ohne dass dieses Restfitzel dann reindrückst, weil das noch groß ist.
Ja.
Wenn aber relativ viel mit abreißt, weil der Riss weiter unten ist.
Ja.
Und du hast nur noch so eine kleine Spitze unten drin, die kriegst du dann eigentlich nicht mehr raus.
Aber die kannst du ja reinstopfen und dann kannst du ja diesen Trick machen mit einem Plastikbeutel.
Ja, man
schmeißt das Ding da rein und ziehst ihn ja mit raus.
Man kann damit umgehen, ne? Aber ich wollte nur sagen, dieses Werkzeug funktioniert eigentlich nur, wenn der Abriss relativ weit oben ist.
Ja, das stimmt.
Genau.
Das musste man zum Glück nicht machen, der kam dann relativ gut raus. Und wie gesagt, schöne Flasche. Hat mir sehr, sehr gut gefallen an der Stelle.
Du hast gerade angedeutet, dass du in Dänemark warst.
Ich war in Dänemark und zwar war ich in Thisted. Und Thisted ist...
Sag mir was.
in der Nähe von, also ist im Thy-Nationalpark.
Ja.
Und da habe ich es mir natürlich nicht nehmen lassen, mal in der Tüte Distillery vorbeizuschauen. Der liebe Christoph hat uns empfangen, mein Schwager und mich, an einem, weiß nicht, Mittwochnachmittag oder so. War zum Glück nichts mehr los, denn er hat mir vorher, wir hatten kurz dann per E-Mail geschrieben gehabt und hat gesagt so, naja, im Optimalfall kommt er halt entweder so morgens um 9 oder nachmittags nach 15 Uhr oder 16 Uhr vorbei. Dann ist nämlich die normale Besuchszeit quasi vorbei, so die Opening Hours, und haben wir gemacht, sind irgendwie nachmittags vorbeigefahren, war zum Glück nichts mehr los, kam dann quasi, als wir dort waren, kam noch eine Riesengruppe, da habe ich erstmal gestaunt, da watschen halt dann einfach mal so 50 Leute durch das Gerät. Also die Brennerei ist nicht groß. Der Hof an sich ist relativ groß, muss man schon sagen. Die haben auch viel umgebaut. Hat Christoph uns als allererstes voller Stolz gezeigt, dass die jetzt für, die haben relativ viele Milchkühe, komplett bio von der Haltungsform her. Und die haben das jetzt so gemacht, die Kühe werden von Robotern gemolken inzwischen. Das heißt, früher war es so, die hatten feste Melkzeiten, dann mussten die Kühe in den Melkstand rein, wurden gemolken und dann kamen die wieder raus. Alle zur gleichen Zeit, da ist einmal jemand rumgelaufen, zack, 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 Euter sauber gemacht und dann diese Dinger dran gehangen. Und jetzt haben die umgestellt, und zwar kann die Kuh jetzt selbst entscheiden, wann sie zum Melken geht. Das heißt, die Kuh weiß ja natürlich, wann es irgendwie unangenehm wird vielleicht, weil es Euter zu voll ist oder wann sie Bock hat, gemolken zu werden, geht selbstständig in den Stall, dort ist diese Melkapparatur, und dann stellen die sich an, das ist total geil zu sehen, dann haben die sich angestellt und dann so eine Kuh, da stand halt so zwei Kühe in der Schlange, das war jetzt nicht viel, und dann gehen die da durch und dann kommt da halt dieser Melkroboter, melkt die, und dann sind die Kühe total entspannt. Und das Krasse ist, was Christoph erzählt hat, ist einfach mal, dass seitdem die diesen fucking Melkroboter haben die 40% mehr Milch. Also weil die halt entspannter sind, dadurch irgendwie das besser abpassen und mehr Milch geben auf jeden Fall. Und da haben wir uns halt quasi wirklich von den Milchkühen bis zum Fasslager alles angucken dürfen, sind da rumgewatschelt. Was ich ja gar nicht so auf dem Schirm hatte, ist wirklich diese, also wie wichtig die Melzerei dort ist, dass sie ja in Größenordnung melzen für alles, was Rang und Namen hat. Also was Skandinavien angeht, aber die melzen halt auch für die kleineren schottischen Brennereien, die so Sonderwünsche haben, die bei den großen schottischen Melzereien halt einfach mal keinen Platz bekommen oder das, da ist keine Zeit für Experimente, und hatten dort dann halt wirklich Malz beziehungsweise einen Malzauftrag von Nick Nien zum Beispiel liegen, wo die ihr Gerstenmalz über, ich glaube, Moos und so ein Kram haben räuchern lassen quasi. Ja, was total spannend war, da war nämlich gerade, ich habe da ein paar Fotos gemacht, da war gerade quasi dieser Räucherofen, wo quasi das Malz dann mit Rauch versetzt wird, gerade noch befüllt mit, hier siehst du es, das ist so.
Der Tim hält gerade sein Foto.
Ich zeige das dem Olli gerade. Vielleicht ihr seht das, wenn ihr auf Instagram seid und unsere Instagram-Seite anschaut, in dem Beitrag über die Tür, über meinen Türbesuch, da seht ihr das. Da halte ich quasi, da sieht man in einem Foto mit einer Hand, da halte ich gerade dieses Moos hoch, was ich total spannend fand. Das haben die quasi dahin geliefert und das für so Kleinstmengen und so machen die das für Brennereien, für Brauereien, für Bäckereien und so weiter und so fort. Das war mir gar nicht bewusst. Und diese riesengroßen Malztrommeln, die da haben, das sind ja, glaube ich, 3 oder 4 Stück. Und dann sage ich so, ja, das sind ja nur kleine. Und ich dachte, die sind einfach mal 3-4 Meter hoch, die Dinger. Das fand ich sehr beeindruckend.
Also im Normalfall, das habe ich mir auch von dem Jakob erklären lassen, im Normalfall ist 25 Tonnen Small Batch. Das sind schon die kleinsten Mengen, die man normalerweise melzt, so in der Industrie. Und bei Waterford war das so, wenn du als Bauer durftest du sozusagen mit deinem eigenen Feld mitmachen bei Waterford, ja, wenn du 25 Tonnen Getreide liefern konntest. Weil sonst konnte man keine eigene Abfüllung mit deinem Feld machen. Und bei Waterford war das ja sortenreines Melzen, das Getreide von einem Bauern. Und diese 25 Tonnen sind aber immer noch für kleine Distillerien oder für kleine Brauereien halt viel zu viel. Und deswegen hat Tüll in der Vergangenheit, bevor die eigene Melztrommeln hatten, haben die in Deutschland gemelzt.
Genau, das hat er auch erzählt.
Ja, und dann haben die irgendwann gesagt, das ist alles viel zu aufwendig, wir wollen das hier vor Ort machen, zumal es auch einen größeren Bedarf gibt, außer jetzt nur uns. Wie du gesagt hast, andere Brennereien, Brauereien, Bäcker und so weiter. Und dann haben die halt eben diese 5 Tonnen Malztrommeln sich geholt und können dann damit eben in diesem in einem Bruchteil von dem, was du normalerweise brauchst, schon effizient melzen. Und das ist natürlich super cool.
Kannst halt ab 50 Kilo kaufen.
Genau.
Das macht schon einen Unterschied. Als wir dort waren, war gerade Pause im Destillationsprozess. Einfach aus, ja, es war halt gerade Urlaub und viele andere Sachen zu tun und so, und haben sie gerade irgendwie gerade nicht destilliert. Ich habe mir trotzdem die ganzen, die haben ja so ganz winzig kleine Gärbottiche, das sind ja gar keine großen, die man irgendwie sonst kennt, so mit Douglasio oder so ein Kram, die mobil sind, die sie dann da irgendwie so an die Seite stellen. Haben uns das Fasslager angeguckt, da ist halt relativ viel passiert gerade durch, es gibt einen bestimmten Wind im Thun Nationalpark, und wenn der kommt, dann ist innerhalb von, keine Ahnung, einer Minute, droppt die Temperatur um 25 Grad. Und den hatten die eine Woche, bevor ich dort war. Und dann sind die Fässer explodiert. Also da war halt noch wirklich, lag frisch ein geplatztes Fass, Thü aus dem Palo Cortado Fass.
Das habe ich auf
Instagram gesehen. Im Instagram hat man das gesehen. Ja, ja. Ich habe das dann dort, haben wir das gesehen, und ich habe quasi dann von der Erde noch das aufgewischt. Und das Fass, genau, das ist da geplatzt, und zwar, wir sind dann langgelaufen, die ganzen Fässer haben richtig, richtig geschwitzt. Also du hast dann draußen quasi so das abwischen können. Und was ich auch spannend fand, die haben dort riesengroße Container, wo die Reste aus den Fässern reinkippen. Und das haben wir probiert.
Die Sherry-Reste, das ist so eine Art Wein-Cuvée.
Leck mich fett. Ist das geil gewesen. Ich habe Christoph gleich gesagt, wenn er das nächste Mal kommt, ich hätte gern 100 Liter.
Irgendwann kann es damit.
Ja, aber es ist wirklich unfassbar gut.
Ja.
Ja, das haben wir da auch noch probiert. Und dann war das schön.
Das finde ich nämlich übrigens gut. Das finde ich sehr gut. Das hat der Jakob auch mal gesagt. Nee, wir machen alle Fässer leer. Hier wird kein Fass, was kommt, sozusagen, da wird nichts drin stehen gelassen.
Mhm. Ja.
Was ja doch beim einen oder anderen Whisky erklärt, warum der nach einem zweijährigen Finish auf einmal schwarz wie die Nacht ist. Dass dann mit Sicherheit vorher, dass das, was im Fass war, nicht rausgekippt wurde.
Mhm. Ja. Da haben wir uns, wie gesagt, das Fasslager noch angeschaut, sind da ein bisschen rumgebatschelt, haben uns alles angeguckt, war wirklich super entspannt. Und dann meinte Christoph so, naja, er wollte ja bestimmt auch was mal probieren. Wir haben schon, als wir an der Brennanlage standen, haben wir schon New Make probiert, zwei unterschiedliche tatsächlich. Und
was man im Übrigen, finde ich, immer sehr gut kann. Tür New Make kann man echt gut.
Mega. Trinken. Also ich war total begeistert, ja. War super weich, also hatte zwar, weiß ich nicht, 75 Volumenprozent oder sowas, war halt so krasses Zeug, aber konntest du halt entspannt trinken, also war wirklich wieder verrückt. Und wir haben auch nur einen kleinen Nipper genommen und haben uns dann noch ein paar Flaschen angeschaut, also einmal komplett durch die Core Range mit ein paar besonderen Abfüllungen. Seht ihr auch die Fotos auf Instagram, könnt ihr euch anschauen, ich habe die fotografiert und haben dann noch so ein bisschen genascht auf jeden Fall. Noch entspannt ein bisschen mit Christoph gequatscht, und dann sind wir auch wieder los, wurden dann abgeholt von unseren Frauen. Wir sind also quasi mit dem Auto selber hingefahren und wurden dann quasi von unseren Frauen abgeholt, die dann zu zweit kamen und dann die Autos nach Hause gefahren haben, was dann auch natürlich notwendig war, weil wir haben dann, glaube ich, nochmal 6 oder 7 Whiskys probiert.
Und da fährt man kein Auto mehr.
Da fährt man auf jeden Fall kein Auto mehr. Ich habe mir eine Flasche vom Westerhaven mitgenommen.
Ja, der ist lecker.
Weil der halt, ja, ich dachte mir so, ach scheiße, den habe ich ja schon probiert und Olli hat den und Und dann war, sag ich mal, so, nee, das war, der hat mir so gut gefallen. Ja. Auch wieder Bourbonfass, leichter Rauch. Also, der hat wirklich Eindruck hinterlassen, auch bei mir. Und dann dachte ich mir auch so, na gut, der ist jetzt hier, ich glaube, der war 16 Euro teurer als hier in Deutschland. Also hier in Deutschland kriegst du den für 89 Euro. Ich glaube, ich habe 100 oder so bezahlt, keine Ahnung. Das war einfach, ja, ich meine, war es dort, dass das Tasting gemacht, da willst du irgendwie auch was Kleines als Andenken mitnehmen, und das war schon cool. Und von daher auch nochmal ganz, ganz großen Dank an Christoph fürs Zeitnehmen. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich kann das tatsächlich auch allen Leuten, die in Dänemark unterwegs sind, vielleicht irgendwie in Aalborg sind oder auf jeden Fall an der Westküste Dänemarks, fahrt bei TÜV vorbei, schaut euch das an. Das ist eine wunderschöne Gegend. Ihr bekommt Infos zur Landwirtschaft, ihr bekommt Infos zur Besiedlung einfach. Also Christoph hat ganz, ganz viel erzählt, auch einfach zur Besiedlung der Gegend dort. Ne? Dass da hinten am Horizont siehst du diesen Hügel, das sind ehemalige Hundengräber und so. Keine Ahnung.
Ja, ja, ja.
Das fand ich total verrückt. Ne? Dann hast du es gesehen und dann hast du auch diesen großen Stein in der Mitte stehen, wo er dann nochmal erklärt hat, wieso diese Familienlegacy ist, wie lange dieser Hof quasi schon in Familienhand und immer noch in Familienhand ist. Mhm. Ja, das war, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Das war so ein kleines Highlight auf jeden Fall vom Urlaub.
Ja. Glaube ich sofort.
Ja. Und ja, ich meine, wir als inoffizielle Tür-Brand Ambassadors in Deutschland, muss man ja auch mal da gewesen sein. Nee, das hat Spaß gemacht und genau, wir sind dann weiter, waren nur tatsächlich, ich glaube, 3 Tage in Dänemark oder 3 oder 4 Tage, hatten dann ein kleines Häuschen und da oben ist ja auch, man nennt es ja Cold Hawaii, die Gegend da um Klitmöller. Manchmal ein bisschen schwieriger Name. Alle fangen immer betreten an zu lachen, wenn ich den Namen sage. Da waren wir da, das waren halt super krasse Wellen die ganze Zeit. So zu baden ist manchmal ungünstig. Ich hatte mir kurz vorher bei einem Fahrradunfall die Schulter gebrochen. Konnte da sowieso noch nicht so richtig gut schwimmen, weil ich die Schulter nicht so gut belasten konnte. Das heißt, so Wasser war nicht so, für die Kinder war es irgendwie ganz cool. Und wir sind dann weiter nach Dänemark gefahren. Und
weiter durch Dänemark.
Nach Dänemark, nach Norwegen gefahren.
Entschuldigung. Nach Norwegen.
Wir sind durch, also quasi nur ein Stückchen weiter Richtung Norden und sind dann mit der Fähre rüber nach Norwegen, nach Kristiansand und dann weiter hoch nach Stavanger und Bergen, waren da ein bisschen wandern und hatten ein komplettes Kontrastprogramm zum Rest Europas, denn wir hatten einfach 1,5 Wochen Regen da oben.
Bergen.
Ja.
Also ich Bergen, glaube,
regenreichste Stadt Norwegens, ja, ist so. Und wir waren schon ein bisschen von Bergen entfernt, ich glaube so 1,5 Stunden von Bergen entfernt. Und es hat die ganze Zeit gepisst.
Wir waren vor 13, 14 Jahren in Norwegen im Urlaub, Hochzeitsreise. Und da hatten wir Glück, wir waren 1 Monat unterwegs und hatten 2 Tage nur Regen.
Das ist wirklich Glück.
Das ist sehr, also sehr viel Glück. Aber als wir in Bergen waren, hat es auch nicht geregnet. Aber wir waren im Touristeninformationszentrum. Und das damals ist, wie gesagt, schon ein paar Jährchen her. Da war das Logo des Touristeninformationszentrums eine Frau, die unter einem Regenschirm stand.
Das glaube ich.
Und wir haben gefragt, wieso macht man denn hier Werbung mit einem Regenschirm? Das ist ja irgendwie nicht unbedingt so positive Werbung. Und sagte, nee. Es ist hier sehr außergewöhnlich, dass es heute mal nicht regnet. Eigentlich regnet es hier immer.
Wir waren nämlich auch in Bergen und an dem Tag, als wir in Bergen waren, hat es auch nicht geregnet. Denn wir sind in Bergen, gibt es ja den Berg, der Hausberg, der höchste, der Ulriken, den man besteigt. Und da steht so ganz groß 1333 Stufen bis hoch. Da erzählen sie einem aber nicht, dass man vorher schon 2 Kilometer steil bergauf wandert. Da sind wir dieses Ding da hochgewatschelt. Und es hat zum Glück nicht geregnet. Also es war super warm an dem Tag irgendwie. Also zumindest aufgrund dessen, dass wir diesen Berg da hochgekraxelt sind. Was für uns natürlich warm. Und ja, ansonsten ist natürlich Bergen irgendwie auch eine Stadt wie alle anderen gefühlt. Und rundherum die Natur ist halt einfach wunderschön. Das muss man halt wirklich sagen. Ne? Diese Fjorde, auch wenn du dann weiter reinfährst, haben wir uns so ein, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, einen Gletscher angeschaut, waren da so ein bisschen wandern. Und wäre das Wetter gut gewesen, wäre es, glaube ich, noch ein bisschen tipptopper gewesen. Ansonsten war es jetzt so ein entspannter Urlaub. Ich habe viel gelesen, ich habe 4 Bücher in der Zeit geschafft.
Das ist cool.
Ich habe mir tatsächlich einen Freund von mir, der ist bei Instagram relativ aktiv und der hat irgendwann ein Foto gepostet, wie er schon im Urlaub in Österreich lag und von Martin Suter diese Almen-Reihe gelesen hat. Weiß nicht, ob du das kennst. Ist halt irgendwie so ein...
Also ich kenne Martin Suter, aber die Almenreihe weiß ich jetzt nicht.
Ja, ist halt,
ich weiß, wer Martin Suter ist.
Ja,
sagen wir es so. Ich habe jetzt
auch ist ein sehr, sehr entspannte Krimis in der Richtung irgendwie.
Der so Koch bisschen. Oder so habe ich mal gelesen, glaube ich, so hieß das.
Gibt's Buch. Auch, ja.
Ja, ne? Gibt's ja. Ne? Ja. Erinnere ich das richtig?
Ja.
Ist aber auch schon lange her.
Ja. Dann habe ich mir von Albert Camus Der Fremde reingezogen.
Ui, das ist aber hier.
Weil ich dachte, muss man mal gelesen haben. Und es war super leicht wegzuatmen. Das habe ich in, ich glaube, in einem Tag habe ich den mir reingepfiffen gehabt, weil es halt einfach geschifft hat. Und dann lag ich den ganzen Tag auf der Couch. Und es war halt geil, wir hatten halt so ein Haus und da hattest du halt so Panoramafenster. Und du hattest halt wirklich 270 Grad Blick. Und alles war halt Blick aufs Meer von oben, von so einem Berg runter. Und da hast du dich aufs Sofa geknallt und hast da halt so ein bisschen gechillt und viel, ja, wirklich viel gelesen. Bin ich von mir gar nicht gewöhnt. Also ich lese, im Alltag komme ich gar nicht zum Lesen so richtig. Aber dann so im Urlaub habe ich irgendwann den Modus und dann fresse ich Bücher gefühlt. Dann lese ich pro Tag ein Buch, wenn sie nicht zu groß sind, oder alle 3 Tage ein Buch, wenn sie ein bisschen größer sind. Und pfeife mir da am Tag 200-300 Seiten rein. Und das hat da funktioniert mal wieder. Ja, da habe ich so relativ viel gelesen, das war ganz cool. Mit meinem Schwager immer schön haben wir den Westerhaft dann aufgemacht von Thü, den hatte ich noch dabei. Und ich hatte noch eine Flasche dabei, meine Urlaubsflasche, und zwar war das ein Belvenie, den ich mir mal besorgt habe. Und zwar fand ich immer Madeira ganz spannend und habe mir ein Belvenie aus dem Madeira-Fass 15 Jahre gekauft. So eine Travel-Retail-Flasche, die es immer irgendwie für, keine Ahnung, 110 Euro gab, und irgendwann hat die mal 89 beim Holländer gekostet. Da habe ich mir den gegönnt. Und den habe ich dir gerade ins Glas gefüllt.
Das ist sehr gut, dass du dir den geholt hast. Ich bin, als ich den mal gesehen hatte für 90 oder so, auch irgendwie die Drehe, habe ich auch überlegt, ach nee, machst du nicht, hast eh genug. So, wie man halt so denkt.
Ja.
Von daher finde ich gut, dass du den gekauft hast, dass ich den mal probieren kann, weil da bin ich, wie gesagt, mehrfach drum herum geschlichen.
Ja, ich lasse dir auch gerne noch ein Sample hier. Der hat nur 43 Volumenprozent, ist super fruchtig, wie gesagt, 15 Jahre alt, das hat mich so gecatcht. Belvenie, coole Brennerei, kauft mal, also ist so ein Einsteiger-Whisky eigentlich immer, finde ich. Belvenie ist so ein Anfängerding, wenn du als Whisky-Anfänger eingibst gute Einsteiger-Whiskys, kommt immer Belvenie 12 Jahre als allererstes mit, weil der weich ist, den gibt's im Supermarkt zu kaufen. Wenn du Glück hast, kriegst du für 50 Euro mit 2 Gläsern beim Kaufland so ein Belvenie 12 Jahre, was ganz cool ist. Und dann kannst du dich natürlich da reindicken. Früher gab es mal den 18-Jährigen, der super geil war. Es gab den 14-Jährigen aus dem Caribbean Cask. Es gab den 15-Jährigen, der immer Single Cask waren das immer. Die 15- und die 12-Jährigen gab es da. Die sind jetzt inzwischen unbezahlbar. Dafür gibt es jetzt so andere Späße, Pete Week und so ein Kram.
Der 12-Jährige Single Cask, der ist nicht so teuer.
Ich glaube, die gibt's nicht mehr. Gibt's den noch?
Also ich habe das schon wieder gesehen. Also, okay. Aber also 70, 80 Euro für einen 12-Jährigen, ne? Aber
nee, halt, die haben früher halt 50, nicht mal 50 Euro
gekostet. Ja, das ist jetzt ein bisschen teurer, aber es gibt's
nicht mehr.
Ne? Also reines Bourbon Cask.
Genau, reines Bourbon Cask, und die 15-Jährigen Single Cask waren immer Sherry Cask, und die haben damals 90 Euro gekostet.
Die waren auch eher selten,
und, ja, genau. Und da bist du jetzt, ja, schieß mich tot. Kriegst du kaum noch, aber waren coole Sachen. Und ja, Belvenie gibt's ja auch relativ häufig unter einem anderen Namen, und der lautet...
Keine Ahnung, was du meinst.
Na, Belvenie gibt es auch immer noch als unabhängig abgefüllten, wo der quasi so...
Ach so, ja, ich weiß, was du meinst, mit B irgendwas.
Burnside?
Burnside, genau. Das ist, glaube ich, Burnside. Ist
Belvenie Burnside?
Ja, ich glaube.
Ja. Belvenie ist Burnside, genau. Das ist quasi der Name, der dann auf den Fässern für die Blendindustrie steht.
Aber ich finde, unabhängig abgefüllte Burnsides, also wenn die Fässer verkaufen, die schmecken nicht wie die Belvenie Originalabfüllung.
Ja.
Die Belvenie Originalabfüllungen sind immer irgendwie runder, cremiger. Die haben halt immer noch so diesen, wie du gerade sagtest, so sehr zugänglichen, smoothen Gesamteindruck.
Finde ich auch.
Und ich glaube, Belvenie ist auch ein Whisky, den man gut Leuten schenken kann, denen man einen guten Whisky, der aber auch nicht Whisky-Trinkern schmeckt, anbieten kann. Also wenn jemand jetzt einfach ja, ab und zu ja, mal eine, ja. also ab und zu eine gute Spirituose trinkt und du überlegst, was schenke ich dem, so ein Belvenie 12 oder so, das geht immer.
Das stimmt. Kannst
du immer jemandem in die Hand drücken. Ist so ein bisschen wie Macallan 12, kostet nur halt 50 Euro weniger.
Ja.
Den kann man auch, einen Macallan 12 könntest du auch jedem schenken. Mhm. Glaube ich,
ich finde einfach auch die Aufmachung ist wunderschön.
Die Flaschen sind schön, die Dosen sind schön, das sieht echt immer gut aus, genau. Mhm. Also ich hatte diesen 12er Single Cask vor ein paar Jahren mal. Den fand ich auch super lecker.
Ja.
Das sind so ein bisschen Apothekerflaschen. Kann man gut im Regal stehen haben, einfach. Ja. Das ist nett.
Ja, ich habe mir wieder zurückgerufen, ich habe das irgendwo mal gelesen oder gehört, dass der Belvenie einfach nur aufgemacht hat, weil einfach Glenfiddich so eine riesengroße Nachfrage hatte, dass die quasi für die Blendindustrie eine zweite Brennerei gebaut hat, die dann wiederum so erfolgreich war, auch mit ihren Single Malts, dass die so viel auch an die Blend- und Single Malt Industrie verkauft haben, dass sie dadurch nochmal diese dritte Brennerei, Kinvini oder wie die heißt, aufgemacht haben, ja, und einfach mal fucking drei Brennereien auf einem Gelände haben, einfach weil alle drei, also die ersten zwei so super erfolgreich waren. Ich glaube, Kinvini kriegst du heute nicht mehr zu kaufen, außer im Travel Retail. Diese eine Abfüllung, die es da jemals... Die
0,35-Flaschen-Dinger,
die es da mal gab. Die bleiben aber auch wie Blei da kleben, ne? Eigentlich müsste man sich davon mal eine kaufen und wegstellen, weil da wird es wahrscheinlich nicht mehr großartig irgendwann was geben. Das fand ich irgendwie ganz spannend eigentlich, dass das nur daraus entstanden, in Anführungszeichen nur daraus entstanden ist, dass das Glenfiddich so erfolgreich war, und trotzdem steht hier drauf, established 1892.
Ja. Es ist auf jeden Fall, ich habe gerade schon mal probiert, er bleibt der Linie treu, nur dass eben jetzt hier dieses Madeira-Fass hier nochmal mit draufschlägt, mit reinschlägt. Sehr, sehr smooth. Sehr, sehr fein, cremig, dick, nicht aufdringlich.
Das, was ich gesagt habe, alkoholischer Eistee Pfirsich.
Ja, hat da auch ein bisschen was von.
Ich finde, es ist schon relativ süß. Also man muss dabei sagen, es ist wirklich nur ein Finish, ein Madeira-Finish. Es war, hier steht irgendwas drauf von Many years of maturation in traditional American oak whiskey barrels. So. Und dann Finishing in Madeira Casks, increases complexity, bla 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 bla. Das heißt also, die Bude, die wird höchstwahrscheinlich relativ lange, so wie es hier drauf steht, also 14 Jahre oder so, in einem Bourbonfass gelegen haben und dann nochmal ein Jahr oder so Madeira Finish bekommen haben.
Das kann gut sein, ja.
Ne? Nichtsdestotrotz finde ich, das Finish ist nicht so, also der, wenn du die Farbe anguckst, würde ich das auch niemals denken, der hat jetzt nicht so einen krassen dunklen Touch oder irgendwas. Das ist zaghaft, das ist nicht überbordend, finde ich eigentlich ganz nett.
Nee, ich finde das super. Man schmeckt aber auch, dass es einen Süßwein-Einschlag hat.
Genau, man kann es nicht wegreden, es ist kein ganz normaler Bourbon-Fass-Whisky. Es hat schon einen ganz, ganz netten Einschlag. Und es auch wieder, muss ich sagen, das ist jetzt nichts Hochkomplexes, das ist nichts Herausforderndes. Easy Drinking, für den Sommer eigentlich ganz geil.
Ja. Ist eine gute Urlaubsflasche, keine Frage.
Mhm. Aber für 110 Euro, die da teilweise, ich glaube im Travel Retail waren es noch mehr, ich habe den da gesehen auf der Fähre, der glaube ich 140 gekostet oder so, maßlos überpreist.
Ja, ja. Das hast du oft an Flughäfen und auch an Fähren und so, ich finde oft, dass die Preise halt aberwitzig sind, die verlangen, generell für Schnaps. Das, ja. Also, dass man da ein Schnäppchen machen kann, habe ich noch nie gesehen.
Naja, das ist, glaube ich, alles Perspektivsache, denn die Norweger haben auf der Fähre von Dänemark nach Norwegen eingekauft, ja, okay, die Bekloppten. Die haben da alles rein, die sind da rausgegangen. Ich habe Tüten, was die, also du darfst ja nur pro Person, glaube ich, 1 Liter oder 2 Liter Spirituosen mitnehmen, aber die haben quasi alles ausgeschöpft.
Naja.
Also die haben alles ausgeschöpft teilweise. Das war wirklich verrückt. Und was ich dann wieder gecheckt habe, was ja im Norden so ein großes Ding ist, dort gab es auf der Fähre einen Raum. Und du musst wirklich sagen, einen Raum, der ist so groß, ich würde mal sagen, deine Küche hat so um die 20 Quadratmeter. 28 Quadratmeter. Naja, der war ungefähr doppelt so groß wie deine Küche. Nur mit Snus. Diese kleinen Tabak. Päckchen, die du dir in die Wangentasche so reinstopfst.
Ja, ja, genau.
Da sind die Leute mit massenweise da rausgegangen. Ja, weil es dort halt super günstig ist für die, weil Alkohol und alles andere in Norwegen natürlich extrem teuer ist.
Mhm.
Ja, das ist natürlich dann so ein Ding gewesen. Und dann war das natürlich schon wieder relativ. Dann waren auch die Spirituosenpreise super entspannt für die dort.
Ja, das stimmt. Da hast du natürlich.
Ja, wir waren in Stavanger in einer Brauerei und haben dort ich glaube, es hat meine Schwägerin ausgesucht, so als Burgerplace eigentlich. Und war dann halt eine mega geile Brauerei. Also wirklich so eine Craftbeer-Brauerei. Und hab dann geschaut, ja krass, hier Dr. Hobbs und so haben das auch immer mit am Start. Und konntest halt auch in den Brauraum reingucken und so weiter und so fort. Da hat aber jedes Bier 15 Euro gekostet. Das ist schon heavy. Das ist
schon hart.
Ja. Ja, von daher war ich froh, dass ich den Belvini dabei hatte und die Flasche Thü noch am Start. Das war ganz gut. Da konnte man dann abends auch mal ab und zu ein Glas trinken.
Ja, das stimmt. Spirituosen sind, also generell Alkohol ist ja teuer, das ist recht, auch im Restaurant und so, das kann, macht alles keinen Spaß. Mit unserem Gehalt da rumzulaufen und mit der Gewöhnung, so, ja, dass es halt nur ein Drittel bei uns kostet, ja, oder ein Viertel oder,
ja,
so.
Ja, ich meine, das, man ist sich dem schon bewusst. Überrascht hat mich das dann zum Beispiel in Norwegen, dass das Benzin, beziehungsweise ich fahre ja einen dreckigen Diesel, der Diesel relativ günstig war im Vergleich zu uns. Da habe ich immer so um die 1,80, 1,90 bezahlt, irgendwas dazwischen. Maximal 1,90, das war das Teuerste. Ich habe ja in Deutschland für 100 Euro einen Tank voll gelassen, dort habe ich halt unter 80 bezahlt. Mhm. Das war dann schon wieder witzig und das erklärt dann auch, warum dort die Preise für alles andere sehr hoch sind, weil die Energiepreise sehr, sehr gering sind. Steigt dann natürlich das Preisniveau für alle anderen Sachen, weil mehr Geld zur Verfügung steht.
Also vor 13, 14 Jahren, wo wir da waren, war alles, was in Norwegen selber gemacht wurde, günstig. Also ja. Backwaren waren günstig, Fisch war günstig, sie so Blaubeeren und Himbeeren und so ein Kram, was die da halt selber irgendwie gepflückt haben, war günstig.
Aber ein Apfel, Alter, Äpfel.
Paprika waren da einzeln verschweißt. Wieso? Da hast du einen grünen Salatkopf und eine Paprika, eine Gurke. Da wäre hier ein Steakhouse für gegangen für die Kohle, weißt du? Also, weil es alles Importkram ist. Ne? Alles, was importiert war. Käse war sauteuer, außer dieser, so ein süßer, brauner, fester Käse. Ja, ich fand den auch lecker, ne? Aber konnte den nach 3 Wochen auch nicht mehr sehen.
Ja,
ne? Weil
ja, jetzt gab's.
Der kostete nichts, ne? Und ich habe noch hier Gérardmer, ne? Diesen Camembert. Ich habe noch nie so kleine Packungen gesehen von Gérardmer.
Diese kleinen Mini-Packungen.
Der kostete 105 Euro oder so, keine Ahnung. Ja. Und die sahen so aus, als wären die aus so einem Kindereinkaufsladen. Ich habe gedacht, was ist denn das?
Witzig. Nee. Ja, das muss man schon sagen. Das ist alles relativ pricey gewesen.
Aber ein wunderbares Land auch. Wie gemalt, du hast schon recht, ne? Die Fjorde, die Landschaft da.
Wirklich unangenehm schön.
Ja.
Wir haben dann irgendwie aus unserem Haus rausgeguckt, als geregnet hat, dann haben wir 3 Regenbogen gleichzeitig gesehen und so ein Kram.
Ja, ja.
Und sind dann irgendwie hoch noch ins Fjell gefahren und haben da, also das war ja wirklich, dadurch, dass ja auch vieles vulkanischen Ursprung hat und alles Granit ist und unterschiedliche Arten von Granit und dann ist es ja auch UNESCO Geopark in der Gegend, wo wir waren. Das ist quasi südöstlich von Bergen gewesen auf so einer Insel. War schon sehr, 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 sehr schön. Kann ich tatsächlich empfehlen, wenn man wetterfest ist. Und dann habe ich mir auch überlegt, eigentlich ist es cool, wenn man so einen Urlaub dann hat und vielleicht so ein bisschen flexibler auch ist und sich nicht so ein Haus für eine Woche gönnt, sondern einfach sagt so, ey, komm, wir gucken Stück für Stück und fahren dann, wenn es pisst, halt einfach weiter. Das wäre, ist vielleicht auch geiler. Meine Kollegin von mir, habe ich dann Fotos gesehen, die war halt oben auf dem Lofoten, hat halt übelst geiles Wetter die ganze Zeit und muss natürlich ewig weit fahren. Das ist halt so das Ding. Ich hatte...
Ja, mit Kindern ist das immer so eine Sache.
Ich wollte gerade sagen, ja, mit 2 Kindern dann irgendwie im Auto... wir waren dann halt, Rückreise waren halt einfach 2 Tage, weil wir dann nochmal in, in Aalborg geschlafen haben. Nach der Fähre war es halt irgendwie 19:30 von der Fähre runter, war es dann 21 Uhr irgendwie in Aalborg. Da nochmal in der Nacht gepennt, morgens los, dann irgendwie nochmal in die Ostsee reingehüpft, irgendwie als Pause, weil brauchst ja schon mal eine längere Pause irgendwie. Haben wir in, wie heißt denn dieser Ort? So ein großes Seebad bei Lübeck irgendwo angehalten.
Okay.
Mhm. Voll mundänen standen halt übelste Yachten da, die da so sich an den Strand gestellt haben. Das war, bisschen snobbisch.
Ich bin immer wieder erstaunt, wie viel Werte hier überall im Land rumstehen, was die Leute alle für Kohle haben. Übelst krass,
ey, die Leute, also das ist wirklich, das habe ich noch nie gesehen in Deutschland in der Ostsee, dass du da halt einfach so, also das waren halt so kleine Mini, es waren Motorboote, die auf jeden Fall unten ein Wohnzimmer drin hatten. Das hast du gesehen. Die hatten halt hinten dran entweder ein Jetski auf der Baderampe. Du hast ja manchmal unten so eine Badeplattform. Da hatten die entweder ein Jetski draufstehen oder ein motorisiertes Gummiboot noch, damit die an den Strand fahren können.
Ja.
Also so die Größenordnung war das schon. Das heißt nicht ganz klein, aber ich glaube schon, dass er dafür locker flockig, weiß ich nicht, für so ein Boot.
3,50.
2,50 Euro bezahlen musst, genau. Also... Und die haben sich so aneinander geknotet und dann standen die da die ganze Zeit. Ich so, okay, wo bist denn hier gelandet? Scharbeutz war es, genau. Jetzt ist mir der Name
wieder. Scharbeutz, okay.
Ja. Ich so, okay, was ist denn hier los? Ewig lange, konntest du halt ewig weit ins Wasser gehen, ohne dass es irgendwie tief wurde.
Genau.
Ich bin irgendwie das erste Mal geschaut, meine Tochter war da irgendwie im Wasser, so 200 Meter im Wasser drin. Das Wasser ging halt irgendwie so bis zum Oberschenkel.
Ist das nicht noch Nordsee?
Nee, Scharbeutz ist schon Ostsee. Ist Ostsee, das ist direkt bei Till, also im nächsten
Timmendorfer Strand.
Genau,
ja, ja. Okay.
Ja, da haben wir nur kurz gehalten, wie gesagt, mal ins Wasser gesprungen, kurz abgekühlt und dann sind wir irgendwie weitergefahren und jetzt bin ich seit irgendwie Sonntag inzwischen wieder hier in wunderschönen, heißen Leipzig. Das war dann auch wieder so ein kompletter Schock, wo du auf einmal die ganze Zeit, das pisst halt die ganze Zeit, wir hatten teilweise 6 Grad in Norwegen, auf einmal bist du hier bei 34 Grad im Schatten. Also wirklich, geht schon ein bisschen auf den Kreislauf. Ich merke auf jeden Fall, meine Familie und ich, wir sind halt alle gerade sehr träge dadurch. Also das merkst du halt schon, wie das reinknallt.
Ja, ja, nee, bei uns ist, also dadurch, durch Japan, wo das noch heißer war als hier.
Ihr friert.
Nee, wir frieren nicht, aber wir
du sitzt hier im Pulli.
Wir kommen mir ganz gut klar mit dem, mit dem Wetter.
Sehr schön.
Das passt
Ich habe eine E-Mail bekommen im Übrigen. Wir sollen weniger über Musik und Hip-Hop quatschen.
Noch weniger?
Noch weniger.
Wir quatschen noch nie über Musik und Hip-Hop.
Wir würden teilweise episodenfüllend über deutschen Hip-Hop sprechen und dass manche Leute damit und nichts anfangen können. Ich habe das unkommentiert gelassen. Ich möchte dazu nochmal sagen, Leute, das ist unser Podcast und wenn wir über Hip-Hop und deutschen Hip-Hop und Ami-Hip-Hop und harten Techno sprechen, ist es unsere Sache. Das Gute an einem Podcast ist, man muss den nur so weit hören, wie man möchte. Und man kann den auch ausschalten. Oder man kann auch 5 Minuten oder 10 Minuten skippen.
Ja.
Das ist das Geile
an diesem Medium. Ich wollte es gerade sagen, die Skip-Funktion.
Es ist keine fucking Kassette, wo du nach 2 Minuten vorspulen musst. Ne? Man kann das einfach überspringen in 15 Sekunden oder 30 Sekunden Schritten. Ernsthaft, wir machen das als Hobby, wir bekommen keine Kohle dafür. Das ist Spaß und ein kleiner Service an die Allgemeinheit.
Aber Tim, du musst dich der Kritik jetzt mal stellen.
Ich stelle mich überhaupt nicht der Kritik, sehe ich überhaupt nicht ein. Wirklich, ich hab kurz geturbt, dachte mir so, was für eine fucking Frechheit das ist. Und das dann noch als konstruktive Kritik zu verpassen, kriege ich echt ein zu viel. Sorry.
Ich war ja, hat der ein oder andere vielleicht ja gehört, ich war ja letzte Woche bei der Betty Kupsa im Chuck Club.
Ja, und was für eine schöne Folge.
Hab mit ihr über ihr Buch gesprochen, was sie geschrieben hat. Und sie hat mir gesagt, sie hat auch negative Kritik bekommen und ich habe ganz gesagt, okay, was denn? Dann sagt sie, ja, hat sich auch jemand beschwert, dass das Buch unvollständig ist, weil Sierra Tequila mit dem roten Hut nicht vorkommt. Ja, also von daher, es gibt
immer, da muss man drüber stehen, aber
gibt immer irgendwie Kritik und das ist ja auch in Ordnung. Ich, wie gesagt, ich finde, für Beschwerden gibt es die Kommentarfunktion, finde ich gut, dass man die nutzt und B, kann man sich das Leben einfach machen und einfach die Parts skippen, die einen nicht so interessieren.
Ja.
Finde ich easy. Finde ich sehr easy.
Das finde ich auch so.
Und mache ich ja auch so, wenn ich Podcasts höre und mir gefällt das.
Na klar.
Ey,
ich höre auch einfach mal die nächste Folge mir dann an.
Genau.
Das ist doch überhaupt kein Problem, ne? Insofern, ja, ich habe die Kritik verstanden, wir reden natürlich auch gern, aber das beschäftigt uns halt. Wir haben jetzt ja auch gerade eine Folge über unsere Urlaube gesprochen. Wir haben dabei Whisky getrunken. Vielleicht müssen wir das Format nochmal überdenken. Vielleicht heißt es der Whisky-Podcast, weil wir einfach über alles in der Welt reden, was uns interessiert und dabei Whisky trinken. Dann wird es jetzt ab sofort ein Laber-Podcast. Ja?
Wir reden nicht mehr über Whisky, wir trinken nur noch Whisky.
Ja, wartet mal ab, bis es ein Politik-Podcast wird, Leute.
Da bin ich momentan nicht gut drauf.
Ich auch nicht.
Das ist keine gute Idee.
Dann wird es ein richtiger so ein Rage-Bait-Podcast. Ja,
das ist alles nicht gut. Das ist nicht gut. Das sollte man lieber außen vor lassen.
Ja.
Nein, nochmal, ich finde, kritisieren kann jeder alles und das ist auch völlig fein. Der Tim hat natürlich recht mit seinem Umgang damit. Wir machen das hier so, wie wir Bock haben. Und wir hoffen damit, dass euch das Spaß macht. Und wenn nicht, dann, wie gesagt, es gibt einfach die Parts, es gibt die Folge, es gibt den ganzen Podcast, wie ihr mögt. Da seid ihr sozusagen im Driver Seat, was eure Hörgewohnheiten betrifft. Wir freuen uns über jeden, der zuhört, der Spaß dran hat. Aber wenn dem nicht so ist, muss man sich das ja auch nicht reinquälen.
In dem Sinne packe ich jetzt drauf auf die Spotify Playlist.
Boah, du hast heimlich hier was vorbereitet.
Die wir hier haben, und zwar Mobb Deep, Shook Ones Part 2, Klassiker, Numero Uno, erster Güte. Es wurde gesagt, dass dieser Track der beste Hip-Hop-Track aller Zeiten ist.
Tim, du wirst lachen, ne? Ich habe den heute im Auto gehört. Ist kein Witz.
Ja.
Ich hör gerade im Auto relativ viel die Mobb Deep Classics.
Ja.
Also das Hell on Earth und das, wie heißt das Album davor? Ja, die höre ich auf jeden Fall, die beiden.
Sehr, sehr gut.
Höre ich mir gerade oft an.
Das finde ich ausgezeichnet. Du musst nichts draufpacken, du kannst natürlich. Ich empfehle dir Guru mit Group Home, The Way It Is.
Nein. Ich möchte kein Hip-Hop draufpacken.
Okay.
Ich möchte Ready or Not.
Ist kein Hip-Hop, stimmt.
Von den Delphonics.
Ah, oh, fuck.
Also quasi da, wo die Fugees den Refrain geklaut haben, von denen, die das gemacht haben. Ich schick's dir jetzt eben rüber.
Tim. Ich hab's schon.
Ach so, okay.
Ist schon dabei.
Okay, cooler Song von den Delphonics. Alten Soul mag ich nämlich auch. Und das muss auch ab und zu mal sein.
Sehr, sehr schön.
Dann kennt man nämlich selbst als Hip-Hopper seine Wurzeln, wenn man alte Funk und Soul und Jazz-Platten hört. Da kommt viel davon her.
Immer, immer. Sehr gut. So, ihr Lieben, das war Dramgut für heute.
Ja.
Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche.
Genau, genießt die beginnenden oder endenden oder mittendrin Ferien noch.
Ganz genau, ganz genau. Wir sind dann schon bald wieder am Worken. Also Olli schon lange, ich dann bald wieder. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bleibt gesund, bis dahin. Ciao, ciao.
Bye, bye.